Erfurt Zughafengelände. Es ist heiß und die Stadt hat gerade Besuch, den sie sich nicht ausgesucht hat. Den AfD-Bundesparteitag. Die Konferenz, bevor es zu spät ist, versucht in genau diesen Tagen wissenschaftlich zu fassen, was gerade passiert. Mit dabei Eva von Redeker, Philosophin, Autorin von Dieser Drang nach Härte. Ihr Thema? Phantombesitz. Die Logik, mit der man beweist, dass einem etwas gehört, indem man es kaputt macht. Bei Femiziden, bei Fossilenergie, beim Rechtsruck insgesamt. Carsten Rose hat mit Eva von Redeker gesprochen, am Kabeltrommeltisch in der Sonne.
Ich musste letztens an dich denken, als ich was repariert habe. Da habe ich Gaffertape gesucht und dann kam farbiges Gaffertape in verschiedenen Farben und das blaue Gaffertape ist mir so untergekommen. Da dachte ich an den Flohmarkt, wo du diese Devotionalien gesucht hast, oder bist du einfach auf die gestoßen, auf diesem Markt?
Ich bin einfach drauf gestoßen, es lag an den Ständen aus, halt so Wehrmachtsmemorabilia, und erst habe ich es gar nicht gecheckt, warum da immer diese blauen Pflaster drauf sind, und dann so, ja klar, da drunter ist das Hakenkreuz. Und das hat mich irgendwie so umgehauen, dass irgendwie so diese Naivität, so wie so ein Kind, was sich die Augen zuhält und denkt, man sieht's nicht. Also so, wir decken das eindeutige Symbol ab, dann ist alles okay. So. Und ich glaube, das zeigt schon ein Problem, das ich mit der derzeitigen Debatte habe, dass man das Gefühl hat, man muss immer gucken, ob es haargenau so aussieht wie vor 80, 90 Jahren, um von Faschismus zu reden. Und ich glaube, das ist nicht die beste Art, das zu analysieren. Zumindest als Philosophin will man irgendwie immer eine Definition und nicht diese Art von genauer Analogie.
Wir wollen ja wissen, was das Böse ist, dass man es schnell wegmachen kann. Ich habe so gedacht, mit dem Gaffertape könnte man die Welt reparieren oder alles zukleben, abkleben. Haut leider nicht hin, oder?
Ich finde das super schön, wie du das Bild jetzt weiterentwickelt hast, weil, also wenn man das Gaffertape nicht in lauter kleine Stücke zerschneiden würde, um die Dinger abzukleben, könnte man es zum Reparieren verwenden. Und so ganz groß gedacht, glaube ich auch tatsächlich, dass je mehr Macht wir mobilisieren, um den wirklichen Krisen zu begegnen, um die Welt zu reparieren, desto weniger Mühe haben wir auch mit diesen überall wieder aufkommenden Nazi-Symbolen. Ja? Also ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer zerbrechenden Gesellschaft und einem aufkommenden Rechtsruck. Und als Antifaschistin können wir nicht nur uns darauf fokussieren, so die rechten Akteure zu stoppen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht trotzdem machen muss.
Faschismus, Nationalsozialismus, was ist das, wogegen wir kämpfen? Fängt ja bei der Sprache schon an. Und du hast gesagt, dass die Sprache, mit der wir über den Faschismus reden, kaputt gegangen sei. Was ist da kaputt gegangen?
Ich habe die Beobachtung in den letzten Jahren, dass das, also erstens, dass wir eben immer versuchen, uns über Vergleiche speziell zum deutschen Faschismus, von dem ich auch ab 41 eher sagen würde, es war ein Totalitarismus, zu vergewissern, womit wir es zu tun haben. Immer im Vergleich. So, und das ist auf zwei Arten, scheint mir, völlig aus dem Ruder gelaufen, wo entweder sich alle gegenseitig Nazi nennen. Also wurde sozusagen, ne, das hatten wir, und in Corona, das hat man auch so im Feminismus. Ja? Man verdächtigt irgendwie die Patriarchen, dass sie so halbe Nazis seien. Die Feministinnen werden aber auch Feminazi genannt. Und so, also wenn man das so anfängt, hin und her zu schmeißen, nämlich ja auch Ukraine, Russland, ja, alle nennen sich gegenseitig Faschist, dann bedeutet der Begriff gar nichts mehr. Im Zweifel nutzt es dann auch nur ab, und die Leute denken so, ja, egal, nenn mich halt Nazi. Also wie Trump ja auch neulich zu Mamdani sagte. Und das andere, wie es kaputt gegangen ist, scheint mir, dass es so eine Überempfindlichkeit gibt, dass man mit jedem Vergleich angeblich die jetzige Situation gleichsetzt mit früher. Also wenn ich sage, die Tatsache, dass Trump bestimmte Bücher verbietet, die nicht unterrichtet werden dürfen, feministische, antirassistische, das ist wie die Bücherverbrennung, dann sagen natürlich alle, Eva, spinnst du? Das kommt doch jetzt nicht als nächstes die Endlösung. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach eine autoritäre, grenzwertig faschistische Politik, und vor der wir nicht erst warnen können, wenn es zu spät ist.
Meinst du die Banalisierung, dass jetzt mal sagt, wenn man alle als Nazis beschimpft, dass dann banal wird? Andererseits denke ich so, naja, Hannah Arendt, Banalität des Bösen, so, es sind nicht die Dämonen, die Nazis, die man mal weg oder zukleben kann und dann sind sie weg?
Nee, also ich glaube, dass die Sprache banal wird, heißt ja gerade, dass wir die tatsächliche Banalität nicht mehr benennen und entlarven können. Dass es uns schwerer fällt, was Gehaltvolles von was Oberflächlichem zu unterscheiden. Und ich glaube, dass wir das gerade, also dass wir da auch generell gerade in der Krise stecken, dadurch, dass so viel Simulationen, so viel künstliche Bilder, falsche Fakten kursieren, dass ohnehin immer mehr dieser Eindruck entsteht, man kann sich so seine Wirklichkeit aussuchen und sich auch gar nicht mehr darüber verständigen. Und das, also nach Hannah Arendt ist eine Sprache banal, die gar nicht mehr mit der Welt zu tun hat, die sich gar nicht mehr vorstellt, was man eigentlich tut, die einfach so austauschbar irgendwas behauptet.
Du hast geschrieben, dass wir im Wettrennen um die Zerstörungsfähigkeit sind. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also Wettrennen um die Zerstörungsfähigkeit. Wer zerstört was und wer rennt da mit wem um die Wette? Und was ist das Ziel?
Ja, ich glaube, das war in dem Fall besonders bezogen auf sehr mächtige Akteure. Also sowas wie Trumps neue imperialistische Politik. Ja, wo man das Gefühl hat, im Iran, da wird einfach sofort kaputtgeschossen. Es wird gar nicht mehr, nicht, dass das besser wäre, aber erobert. Ja. Oder ich habe auch den Eindruck, dass diese neue KI-Technologie wirklich damit wirbt, dass sie einen Energiehunger hat, der die Zukunft des Planeten zerstört. Ja. Und das scheint vollkommen irrational. Und man hat auch manchmal das Gefühl, man kann sich nur noch die Augen zuhalten, weil es alles keinen Sinn macht. Aber es gibt auch wieder von Hannah Arendt so einen Schlüsselsatz, den ich ganz wichtig finde, wo sie sagt, Zerstörung ist die Extremform von Besitz und Macht. Also wenn ich in der kürzestmöglichen Zeit beweisen will, dass mir was gehört oder dass ich die Macht habe, dann mache ich es kaputt.
Und ach so, wenn ich die Macht habe, das zerstören zu dürfen, dann gehört es mir, obwohl es mir vielleicht gar nicht gehört.
Genau, so. Und das ist, glaube ich, also in der westlichen Moderne heißt Eigentum, dass ich damit machen kann, was ich will. Das ist gar nicht immer so. Das ist im Feudalismus nicht so, es ist in anderen, also indigenen Gesellschaften nicht so. Und gerade wenn ein Besitzanspruch brüchig ist, du nicht weißt, dass es deins ist, du heimlich vielleicht weißt, es ist nicht deins. Auch so weißt du zum Beispiel auch in patriarchaler Gewalt. Eigentlich weißt du, die Frau ist frei und wenn die sich trennen will, dann geht die. Aber wenn ich sie geschlagen habe, dann war es wohl meine. Also das ist diese Logik, mit der man dann gerade die Zerstörung inszeniert, um einen bodenlosen Besitzanspruch zu untermauern. Und das wird in einer Welt, in der wir gerade leben, wo viele gar nicht mehr glauben, dass es eine Zukunft gibt, immer verlockender, weil dann die Zeitspanne eben so kurz ist, dass man gar nicht weiß, wie es weitergeht. Aber man hat in der Zerstörung bewiesen quasi, dass es das eigene ist. Das scheint mir gerade eine große Bedrohung unserer Gesellschaften.
Also Femizide sind zum Beispiel eine Form von Phantombesitzverteidigung, wie du das sagst. Die Frau gehört mir nicht, das gehört mir nicht, aber ich habe die Deutungshoheit und habe den Anspruch und das mache ich es lieber kaputt, bevor es mir weggenommen wird.
Es sollte mir gehören und im Zweifel beweise ich das, indem ich kaputt mache. Ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen hilft, um auch so rechte Narrative zu entzaubern, ja, wenn die sagen, wir holen uns unser Land zurück. Ich glaube, damit meinen die vor allem, wir wollen es selber zerstören.
Klingt total absurd, oder?
Ja, aber ich glaube, es gibt ja einen Grund, warum wir auf der anderen Seite stehen. Das ist eben auch absurd. Aber in einer Welt, in der viel aus den Fugen ist, hat manchmal das Absurde so eine Verlockung.
Jetzt kriege ich das mit dem Kapitalismus nicht so richtig zusammen und diesen technopolitischen Komplex. Also du hast gesagt, Faschismus wird von einem technopolitischen Komplex vorangetrieben. Also Kapitalisten wollen ja Geld verdienen, die können ja nicht die Lebensgrundlagen zerstören. Die müssen ja eigentlich clever, smart sein. Du sagst, das Gegenteil ist der Fall. Die wollen trotzdem alles zerstören. Das ist doch unlogisch.
Ja, aus einem Interesse an der Welt gesehen ist es unlogisch. Aber der Kapitalismus, der Dinge produziert und investiert, um in der Zukunft Gewinn zu erzielen, ist nicht der, den wir im Moment haben. Das ist im Grunde ein altes Bild von einem funktionierenden Markt, industriellem Kapitalismus. Derzeit haben wir einen Kapitalismus, der eigentlich nur noch darum wetteifert, Risikokapital anzuziehen. Also die entscheidenden Firmen, ja, 7 der marktstärksten Firmen, also der 10 marktstärksten Firmen sind aus dem Tech-Sektor und spekulieren um die Wette in diese neue KI-Technologie. Die haben alle gar kein Geschäftsmodell, wo irgendwie klar ist, wann die Geld verdienen, sondern es geht nur darum, dieses hochvolatile Investitionsunsummenkapital anzuziehen und das tut man dann im Zweifel mit hanebüchenden Mythen. Und ich habe schon den Eindruck, dass da eben gar nicht Gewinn, sondern auch Steuerungsmacht akkumuliert wird. Dass sozusagen immer mehr auch über Datenbesitz, über Plattformen wie zum Beispiel Palantir, Infrastrukturen, die man benutzen kann, um Menschen zu beherrschen, entstehen, eher als eine Gewinnsuche. Und das macht wieder mehr Sinn, wenn man sich das vorstellt mit diesem, wenn es eh keine Zukunft gibt, dann macht es auch keinen Sinn, in die zu investieren. Ja?
Also ist das die Weiterentwicklung des Casino-Kapitalismus, Aufblähung von Blasen, ist das noch weiter gedacht?
Ja, und das ist eigentlich ein ganz klassischer Gedanke. Also die Frankfurter Schule, so die Theorierichtung, aus der ich ein bisschen unter anderem kommen, die haben schon in den 30er Jahren gesagt, dass eine wichtige Bedingung des Faschismus war, dass es Monopolbildung gab. Also eine Form des Kapitalismus, in der nicht mehr zumindest in der Konkurrenz entscheidet, wer das bessere, billigere Produkt hat, sondern du eben einfach der Einzige bist, der das anbietet und dann kannst du erpressen. Und diese Monopolisierung sehen wir zum Teil über Patentrechte, zum Teil einfach über schiere Größe derzeit auch wieder. Und das ist, glaube ich, also auch aus einer kapitalismusinternen Sicht, könnte man sagen, ein Problem.
Also das heißt, die Oligopole, wenn dann, also es muss alles tot, der Markt muss tot sein und dann sind nur noch ein paar übrig. Das hat dann nichts mehr mit Markt zu tun, aber ja eigentlich auch nichts mehr mit Kapitalismus, oder? Doch.
Ja, ist die Frage, wie man das dann nennt. Ne? Man kann es Monopolkapitalismus nennen. Peter Thiel, ne? Dieser Großinvestor-Rechter in den USA, der hat diesen Satz auch wirklich ausgesprochen. Competition is for losers. We aim at monopolies. Also die Konkurrenz ist für Versager. Wir zielen auf Monopole. Bei Firmenneugründungen.
Ganz offen,
ja.
Ja. Also man kann es eigentlich alles nachlesen und sich anschauen, oder? Ja. Nicht versteckt.
Siehst du, das meine ich mit diesem technokapitalistischen Komplex.
Ja, verstehe. Also nochmal zu der Sachherrschaft. Ne? Also diese Konzeption der absoluten Sachherrschaft, die sich im Laufe von Kolonialismus, Kapitalismus herausbildete, inspiriert den heutigen Faschismus. Also das hat dann direkt mit Sachherrschaft zu tun. Und warum ist es dann Faschismus? Man könnte sagen, es ist nur böser Kapitalismus. Ab wann wird es dann Faschismus?
Faschismus wird es, wenn diese Logik der vollen Verfügung, dass ich auch kaputt machen darf, aus der wirtschaftlichen, aus der Ebene, wo es wirklich um Dinge geht, in die sozialen Beziehungen übertragen wird. Also wenn man denkt, es gibt Menschengruppen, die es mir zusteht, kaputt zu machen. Oder Politik, Regierung als solche heißt eigentlich verfügen über Sachen. Und das ist dann, also ja, das ist diese Übertragung der Eigentumslogik als faschistische Regierungsform.
Ach so, ist also nicht mehr nur ein reines Wirtschaftssystem, sondern da geht es in die Art und Weise, wie wir um Rechtsstaat, um Demokratie, es geht um die Gesellschaft dann letztlich.
Ja. Ich finde, das ist auch eine gute Art, um zu beschreiben, wie rechte Parteien antidemokratisch sind, auch wenn sie Mehrheiten auf ihrer Seite haben, vielleicht auch Volksabstimmungen abhalten, wenn die Idee haben, dass die Volksabstimmung nur dazu da ist, auszusuchen, wem der ganze Laden gehört, sozusagen stellvertretend für das Kollektiv, dem das gehört und der dann grenzenlos machen kann, was er will, dann hast du ein völlig anderes Regierungsmodell als eine Demokratie, die versucht, zwischen ganz verschiedenen Interessen zu vermitteln, Minderheiten zu schützen, Kompromisse, auch einfach neue Ideen zu finden, sondern wo man sagt, nee, der Laden funktioniert nur, wenn einer durchregieren kann, wir entscheiden jetzt mal, wer das ist. Das ist aus einer spezifischen Sicht zutiefst antidemokratisch, auch wenn es plebiszitär ist.
Nochmal zu dieser Härte, also das Buch heißt ja, dieser Drang nach Härte, was meint das, der Drang nach Härte? Und
ja, ich meine das auf zwei Ebenen. Einmal, dass ich einfach so ganz allgemein beobachte, dass es so eine Grundstimmung gibt, die meiner Meinung nach auch zutrifft, dass die Verhältnisse irgendwie härter werden. Also dass man mehr kämpfen muss ums Überleben, das wird alles teurer. Irgendwie kämpfen alle so mit härteren Bandagen und aus einem Ausfall der Zukunftshoffnung und der Hoffnung, dass man sich mit Zärtlichkeit und Solidarität durchsetzen kann oder mit Anstand. So, und dann gibt es aber eine spezifische Art, wie rechte Mobilisierung darauf reagiert, nämlich indem sie gar nicht versuchen, die Dinge so zu gestalten, dass es weniger hart ist, dass auch die Schwächeren geschützt sind, sondern indem sie sagen, ja, so ist halt das Leben. Recht des Stärkeren, sagen wir schon immer, wenn du schwach bist, letzten beißen die Hunde. Aber wir machen dir ein Angebot, wie du da drin eine ultimative Härte entfesseln und für deine Zwecke benutzen darfst. Also zum Beispiel, du kannst jetzt dafür sorgen, dass hier diese anderen Leute aus dem Land geschmissen werden. So, das ist das Angebot der größeren Härte, das einen ablenken soll, vergessen macht, was man vielleicht alles so an alltäglichen Zumutungen auszuhalten hat, die auch keine so gute Geschichte ergeben. Das rockt irgendwie nicht so. Und dann ist es so wie eine Aufmerksamkeitsfesselung auf eine Portion Grausamkeit, die man als Entschädigung kriegt. Klägliche Entschädigung. Aber eben, wenn sonst kein Angebot gemacht wird, zieht das.
Ja. Und aus der Demütigung, aus der Beschämung wird dann eine Schamabwehr und Aggression. Ist einem wahrscheinlich folgerichtig, oder?
Ja, und du hast völlig recht mit der Demütigung. Wir leben ja in Verhältnissen, wo uns die ganze Zeit eingetrichtert wird, dass man selber schuld ist. Also, und ich finde auch, dass zum Teil also diese Westarroganz in der Wende oft ja auch so funktioniert hat, den Ostdeutschen zu sagen, ihr wisst halt überhaupt nicht, wie man wirtschaftlich handelt, ihr macht, hängt euch nicht rein, ihr habt keine Ideen. So, da gibt es ja eine tiefe Demütigung, der man ausweicht, indem man versucht zu sagen, ja, ich streng mich an, ich mache alles richtig. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, ist natürlich der Weg sehr weit, wieder danach zu suchen, was eigentlich die gesellschaftlichen Bedingungen sind, an denen man scheitert und das auch zuzugeben, anstatt zu sagen, nee, ich muss mich nur gegen an denen da rächen und dann komme ich wieder auf den grünen Zweig.
Also diese Demütigung und dieses Irrationale sitzt tiefer. Es geht also nicht jetzt um Wohlstand, um finanziellen Wohlstand, sondern irgendwie um Anerkennung, oder? Was ist das?
Ja, denn sonst müssten ja wirklich durchgängig die Allerärmsten nach rechts wandern. Das, dem ist ja nicht so. Es geht ja durch alle Schichten, aber oft ist es eher so die Angst vor einem letzten Rest an Statusverlust oder dass das, wofür man sich die ganze Zeit krummgelegt hat, plötzlich gar nicht mehr viel wert ist. So, aus diesen Affekten, aus diesen Verlustängsten entsteht dann eine Stimmung, die ganz empfänglich ist für diese Ersatzbesitztümer, wo einem jemand sagt, ha, das ist eigentlich deins, musst du dir nur zurückholen.
Nochmal, weil wir es schon angesprochen haben, die Klimakrise und diese fossilen Besitzansprüche, die ja so zerstörerisch sind, wo man sagt, also es geht eigentlich gegen den Kapitalismus und gegen alle die Lebensgrundlagen, aber trotzdem ist das auch so ein Identitätsding, wir wollen weiter Verbrenner, was hast du geschrieben, Drive-By, nee, Drill, Baby, Drill und so, kannte ich gar nicht und so. Also so diese Vernarrtheit nach den Fossilen, kommt das auch daher?
Ja, also dieses Drill, Baby, Drill, also so Hauptsache bohren, Baby, das hat erst Sarah Palin gesagt in dieser Tea-Party-Bewegung, also der rechtspopulistischen Bewegung in den USA, und dann hat Trump das aufgegriffen, auch in seiner Antrittsrede jetzt wiederholt, und das ist einfach so ein triumphaler Gestus der fortgesetzten Fossilschürfung, ja, also selbst und ja zum Teil auch gegen Marktinteressen. Also Trump hat neulich Milliarden an totalen französischen Energiekonzernen gezahlt, damit die kein Windkraftwerk bauen. Nur sozusagen einfach so, nur um diesen Fetisch aufrechtzuerhalten. Wir wollen nur diese eine Form von Energie machen. Und ich glaube, dass irgendwas daran ist einfach so eine Art Erstarrung in der Vergangenheit. Irgendwas hat aber auch damit zu tun, dass der fossile Brennstoff eben einer ist, der viel besser passt in dieses explosive Eigentumsphantasma. So, das ist deins und das verbrennst du und danach ist es weg. Während so der Wind und die Sonne ist für alle da und müssen wir möglichst gut nutzen und danach ist es, scheint sie weiter. Und so.
Also kommunistisch irgendwie, oder?
Es ist an sich ist schon einfach so kommunistisch. Ja.
Und was ich auch nicht zusammen Elon Musk, der E-Mobilität und der total innovativ und der coole Typ mit dem coolen Auto, dass das so umgekippt ist. Hast du da eine Erklärung, wie das, also jetzt mal, das ist ja zum Ekelpatriarchen geworden.
Ja, also ich meine, erstmal glaube ich, ist wichtig festzuhalten, niemand wird als Faschist geboren, ja, also man wird dazu, so, das entsteht da immer an irgendeinem Punkt. Es ist ja auch, daran hängt ja auch Hoffnung. Ich glaube, wenn man das ein bisschen näher beobachtet hat, auch so die Praktiken, wie wahnsinnig schlecht die ganze Zeit die Mitarbeiter organisiert haben, mit was für einer autoritären Firmenstruktur er in seinen Firmenimperien reagiert und so, dann ist es ein bisschen weniger erstaunlich. Selbst mit diesen E-Autos, ja? Ja, E-Autos, aber er hat sie gebaut, sodass sie aussehen wie Panzer. Also wenn du dich, also so, das muss dann sozusagen super überkompensiert werden durch andere Härtesymbole. Und dann ist, glaube ich, sehr wichtig, diese wahnwitzige Ideologie, die es im Silicon Valley gibt, des Long-Termismus, also diese Idee, dass es gar nicht ankommt auf das jetzige Leben, sondern man irgendwie in Millionen Jahren mit einer riesigen Trillionen Leute sollen zum Mars aufwandern. Das ist also eine zutiefst wahnhafte und auch nihilistische, also so dann, nichts bedeutet mehr was, ja. Alles, was jetzt ist, ist egal, Weltsicht. Und da gibt es, glaube ich, gar, also da muss, kann man nur spekulieren, was jetzt bei ihm individuell der Fall war, ne. So, manche sagen, er sei in der Pandemie ein bisschen verrückt geworden. Manche sagen, er sei nie drüber weggekommen, dass sein eines Kind trans geworden ist. Aber man muss ja vorher schon einen Hau haben, damit das dann auf die Art einschlägt. So, und nicht einfach eine Weile eine Verunsicherung ist und man dann irgendwann mal wieder sich beruhigt.
Sind das alles Kinder des Kolonialismus, patriarchale Strukturen und letztlich männliche Vorherrschaft, oder ist es so einfach?
Also Musk ist ja ganz konkret ein Kind des Kolonialismus oder Extraktivismus im Nachleben des Kolonialismus, weil sein Vater ja Diamantenminen in Südafrika hatte, ja, und der auch dann nochmal wieder in Namibia, was auch von Südafrika kolonisiert war, gelebt hat und so. Also da ist sicherlich einiges angelegt, so von diesem Raub, dieser Raubarroganz, so Plünderungsarroganz. Philosophen wollen ja immer abstrakte Begriffe, um möglichst viel auf einmal zu sehen. Nicht um einfach von der Welt wegzukommen, sondern um mehr Welt gleichzeitig zu sehen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn man das so aufreiht, Kolonialismus, Patriarchat, Kapitalismus, eine Sache, die alle verbindet, ist eben, dass sie dieser bestimmten Form von Eigentum als Sachherrschaft, also von wir schneiden uns Stücke aus der Welt und mit denen dürfen wir machen, was wir wollen, dass sie sich darin treffen. Also der Kolonialismus ist eine Sachherrschaft über Land, Versklavung über bestimmte Menschengruppen, Patriarchat über, also was wir, also Sorgearbeit, ja, so. Und ich deswegen scheint mir dieser Nenner der Sachherrschaft, die eben zum Teil ja auch abgeschafft ist, zum Glück, und gerade dadurch aber von manchen, also vehement weiter verlangt wird. Und deswegen sage ich so, wenn es rechtlich abgesichert ist, ist es Sachherrschaft. Wenn es ein frei bodenloser Anspruch ist, ist es Phantombesitz. Das ist der Versuch, diese Begriffe zu haben, mit dem man dann ganz viel auf einmal sehen kann.
Was ich erstaunlich finde, dass dieser Phantomschmerz, das kann ich mir gut vorstellen, dass es so wehtut. Also wenn ältere Männer den nicht aushalten können, wenn jemand gendert, so einfaches Ding, dass das offensichtlich ein echter Schmerz ist, wenn die Deutungshoheit weg ist. Und ich meine, ich merke ja selber, in mir steckt so ein kleiner Blockwart, so ein kleiner Hausmeister, so ein kleiner Besserwisser und ich merke, das steckt alles in mir drin, das will ich gar nicht haben, aber es ist da durch Erziehung, durch Kultur und dann muss ich anfangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und denke, oh, das tut eigentlich ganz schön weh. Also wir wollen den Schmerz nicht spüren, kann das sein?
Ja, ich glaube auch, weil man dann oft gar nicht die Hoffnung hat, mit der Schwäche und Labilität, die mit dem Schmerz einhergeht, noch ernst genommen und versorgt zu werden. Und ich muss sagen, ich finde diese Überforderung und Abwehrreaktion an sich gar nicht problematisch. Also dass jedes Lernen hat ja einen Wachstumsschmerz. So. Ich teile das auch. Und natürlich kann es auch immer Punkte geben, wenn man sagt, nee, das finde ich jetzt Quatsch. So. Und dann redet man eben weiter darüber, warum man das Quatsch findet. Das Faschistische ist ja nicht, dass man irgendeine emanzipative Forderung ablehnt, sondern dass man sagt, diese Leute müssen ausradiert werden. Ja, also da ist viel Platz. Und gleichzeitig, ich muss auch sagen, selbst ich, also auch wenn ich manchmal so ein bisschen so starrsinnige Abwehrreaktionen habe, mache oft die Erfahrung, wenn man mal länger redet mit den Leuten, die sich so Änderungen wünschen, die haben auch ein großes Ohr dafür, sich anzuhören, was die eigenen Schwierigkeiten damit sind oder was das aufbricht. Ja? Und dann, da hat man plötzlich das Gefühl, ach, dann lieber mit denen und dieser leichten Zumutung als so mit dem Strom schwimmen, aber wer langsamer ist, den fressen die Haie. So, also ich, ja, und ich glaube auch, es ist für die Linke absolut wichtig, dass wir auch Politikformen entwickeln, in denen wirklich das bessere Leben aller und der Fortbestand des Planeten und die Umstellung der Wirtschaft auf größere Reparatur im Zentrum stehen, ja, und nicht sozusagen lauter partielle Emanzipationsansprüche. Das sehe ich auch so.
Die Eigentumsverhältnisse, was du beschrieben hast, und Sachstandswahrung, landen wir am Ende nicht, egal wie wir das nennen, bei Marx und in den Eigentumsverhältnissen, wem was gehört und dadurch auch klar ist, wer Macht hat. Also ist es nicht im Grunde, um es mal einfach zu wenden, damit ich es verstehe, es geht um Eigentum und es geht darum, wem was gehört, oder ist das zu einfach?
Das ist nicht zu, sowieso die Wahrheit ist immer einfach. Also ich finde diese Frage komplett zentral. Ich glaube aber, dass man sagen muss, es ist ja schon erstaunlich, dass in der Demokratie eigentlich wir die Macht hätten zu bestimmen. Also die deutsche Verfassung erlaubt ja sogar Vergemeinschaftung. Also ist jetzt gerade letzte Woche nochmal erschwert, wollen sie es versuchen zu erschweren, aber verfassungsmäßig ist es erlaubt. Und es gibt keine Mehrheit dafür. Und deswegen fragt sich die Frankfurter Schule als Philosophietradition immer, wie kommt das, dass selbst die Leute, die gar nicht das meiste Eigentum haben und deren Interessen das nicht widerspricht, trotzdem irgendwie diese Eigentumsordnung stützen. So, weißt du, das ist der eine Schritt, in dem man es komplizierter macht. Und meine Antwort ist immer zu sagen, bei Marx geht es um die Verteilung des Eigentums. Ich glaube, man muss noch mal gucken, was eigentlich die Form des Eigentums ist. Also was heißt es, dass mir was gehört? Und wenn man zum Beispiel mehr drauf setzen würde, zu sagen, wenn mir was gehört, dann muss ich das versorgen, reparieren, dann wären viele Formen zerstörerischen wirtschaftlichen Handelns gar nicht mehr möglich. Aber so niemandem würde sein Haus und seinen Garten weggenommen werden. Ja, das wollen die Leute ja gar nicht kaputt machen. Aber auch dieser Nexus dann von, wenn das meine Frau ist, dann muss sie mir auch gehorchen, auch der hängt ja daran, was das meine heißt. Es kann ja auch heißen, mit der ich das Leben teile. So. Und dann ist da nichts mit Phantombesitz. So.
Das ist immer mein Mann, meine Frau und mein Haus, mein Auto.
Ich glaube, das muss man sich jetzt auch nicht mühsam abgewöhnen, aber man kann sich halt fragen, was heißt eigentlich mein hier? Und wie schaffe ich das auch in Momenten der Verunsicherung, dann nicht zu glauben, durch Zerstörung das mein besiegeln zu können?
Ich habe letztens viel über Klassenscham gehört und über Menschen, die sich falsch fühlen, weil sie in der falschen Klasse aufgewachsen sind und dann irgendwo gelandet sind. Und da dachte ich so, aber eigentlich ist es doch relativ klar, Gibt es noch sowas wie Klassenkampf und wird er nicht einfach nur durch unsere ganzen kulturpessimistischen Diskussionen so vernebelt und wir finden für alles neue Begriffe? Aber im Grunde geht es doch um Klassenkampf, oder bin ich da jetzt zu links?
Nee, mir nicht. Finde ich super. Ich glaube, man muss halt nur wirklich, also sobald man beim Klassenkampf wirklich im Blick hat, wer sind die, deren Arbeit die Welt zusammenhält, so, und das sind eben viel mehr als jetzt so Leute, die bei VW am Fließband stehen und die haben alle Geschlechter und alle Farben und so, dann nee, Klassenkampf so, absolut. Ich finde, die Frage der Arbeit ist zentral, die wird auch in der Zukunft zentral sein.
Ja, da müsste die Linke auch mal an der brennenden Mülltonne stehen, also ich meine jetzt nicht die Partei, sondern auch die Linksintellektuellen dahin gehen, wo es riecht und vielleicht nicht so schön ist?
Ich glaube, da überschätzt man, was der Standort der Linksintellektuellen ausmacht. Aber ich würde das dabei durchaus auch so beschreiben, dass in den akademischen Debatten und auch in den jetzt in der Parteiaufstellung der Linken oder so die soziale Frage schon sehr wichtig ist. Und ich manchmal glaube ich auch, es ist eben nicht so, dass nur weil, also ich jetzt hier in meiner Funktion als Linksintellektuelle von Kapitalismuskritik rede, dass das dann plötzlich der große Buzzword ist. Ne? So übersetze ich das nicht, sondern die soziale Frage wird eben dann auch medial und so immer wieder entnannt und Leute wollen irgendwie viel lieber was anderes reden. So, man kann das die Agenda nicht einfach setzen, aber man muss sich natürlich bemühen und auch ja, wirklich den Leuten zuhören, was sie brauchen.
In deinen dunkelsten Stunden, falls es die gibt, wo du zweifelst und sagst, oh Mensch, wo schöpfst du denn Kraft, dass das, was du tust, überhaupt noch was bringt, dass du dann sagst, ich schreibe noch, ich rede noch, ich will meine Gedanken mit anderen teilen. Woher nimmst du deine Motivation?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frivol, aber ich mache das so gerne, dass ich nicht sozusagen in dem Moment, wo ich sehe, das hat alles nichts gebracht, dann denke, ich habe umsonst gelebt. Also natürlich muss man sich irgendwie fragen, habe ich genug gemacht, um zu versuchen, dass die Welt irgendwie gut weitergeht. Aber also so, ich weiß schon auch, was in so echten Krisensituationen, jetzt so familiär oder so, was das heißt, wirklich Opfer zu bringen. Und mein Schreiben ist das echt nicht. Es ist eine verrückte Erfüllung von Wünschen. Und dann habe ich auch noch das Glück, dass ich anscheinend das wirklich mir gewünscht habe, Bücher zu schreiben, weil es mir Spaß macht. Meistens werden die Wünsche ja nicht erfüllt. Dann weißt du gar nicht, ob du es dir wirklich gewünscht hast. So, also ich, ne, das, ich habe da wirklich eine innere Motivation. Gleichzeitig, ich glaube, dass schon dadurch, ich erlebe immer wieder in Gesprächen, wenn so die Augen leuchten, wie Leute irgendwie gestärkt daraus hervorgehen. Nicht, dass sie mir zuhören, sondern dass diese Art, wie ich oft ja auch so beim Sprechen irgendwie die Gedanken erst zusammenbaue, Leuten so ein bisschen hilft, aus dem zähen, erschöpfenden Alltag in dieses Denken zu kommen, wo Sachen plötzlich in Bewegung geraten. Ja? Wo du so siehst, so wenn man kann das hin und her schieben und man sieht da wieder so ein Stückchen blauen Himmel. Und das,
verstehe. Ja. Also das heißt, den Leuten das Gefühl zu geben, sie sind nicht allein, sie sind nicht falsch, sondern irgendwie treibt es nicht nur mich selbst um, sondern eine Seelenverwandte mir gegenüber auch.
Ja, so. Und man kann, also schon im Denken kann man Verhältnisse ein Stück weit in Bewegung bringen und das gibt dann wieder Hoffnung, es auch im Tun zu versuchen.
Letzte Frage jetzt zum Thema Wissenschaft und Neutralität. Es gibt mir einen Vorwurf, hier treffen sich ja, also wo wir sind bei der Veranstaltung, linke Wissenschaftler, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dürfen doch keine Position beziehen. Woher kommt denn diese komische Erzählung, dass Wissenschaft neutral oder dass sie in ihrem Elfenbeinturm bleiben soll?
Ja, also ich meine, erstmal ist das so ein bisschen amüsant, weil sich hier ja ein so winziger Bruchteil von WissenschaftlerInnen versammelt, dass man wirklich auch keine Angst haben muss vor deren vermeintlichen Nicht-Neutralität. Ich glaube, es gibt ein Vorurteil, das innerhalb der Wissenschaft eigentlich viel weniger herrscht als außerhalb, wo man so das Gefühl hat, da geht das um felsenfest neutrales Wissen. Aber selbst Naturwissenschaftler, wenn du mit denen redest, wissen, dass ganz viele Vorannahmen einfließen, wie du ein Instrument baust, ein Experiment aufbaust, welche Vorannahmen du hast, um die Fragen zu stellen. So, es ist immer wertgeleitet, ob ich versuche rauszufinden, also jetzt furchtbares Beispiel, aber ob ich versuche rauszufinden, mit wie viel Kalorien ich wie lange einen Zwangsarbeiter ernähre, wie die Wissenschaft im SS gemacht hat, ist nicht die einzige nicht neutrale Wissenschaft, sondern wenn du dich fragst, wie können wir eine gute Vitaminversorgung herstellen, was ja hoffentlich die Wissenschaft sich fragen soll für alle, ist es auch nicht neutrale Wissenschaft. Es hat einen Blick auf das gute Leben und das ist, also es wäre ja wahnwitzig zu sagen, es ist egal, welche Frage du stellst. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, darauf zu beharren, dass durch die Wissenschaft, auch durch die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, wir zu bestimmten Erkenntnissen kommen. Also es ist nicht einfach so, dass man so seine politische Meinung hat, sondern ich versuche ja die ganze Zeit, also ich bin ja mit der Meinung auch nicht auf die Welt gekommen, sondern unter anderem durch Wissenschaft wurde ich von manchen Sachen überzeugt, von denen ich vorher auch nicht überzeugt war. Und ich finde, manchmal müssten wir vielleicht auch stärker diesen Wahrheitsanspruch propagieren. Ja? Menschen sind die Tiere, die frei sein können. Das ist so abgefahren. Ja? Wir können selber unser Leben bestimmen. Das ist ein Fakt. Ja? Und daraus müssen wir was machen. So. Da kann man sich nicht neutral zu verhalten.
Vielleicht reden wir das nächste Mal darüber, ob es den freien Willen gibt. Das machen wir in der nächsten Runde. Liebe Eva von Redeker, schön, dass du da bist, dass du hier in Erfurt bist. Ich weiß, du reist ungern, schreibst mit der Hand und du bist trotzdem gereist. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Das hat mir total viel Spaß gemacht, Carsten. Und selbst wenn wir keinen freien Willen haben, gibt es freie und unfreie Gesellschaften. Danke.